Ja, was ich sagen wollte, ist, wir müssen jetzt den Bogen etwas weiter zurückschlagen. Das heißt, uns erinnern an die Vorlesung vor unserer Diskussionssitzung. Wir hatten uns bis zu diesem Zeitpunkt im vergangenen Jahr weiter bewegt, historisch gesehen weiter bewegt von der Entstehung eines staatspolitisch verankerten Vernunftrechts. Das war die erste markante Neuerung, die in das moderne Recht hineinführt gewesen. Wir hatten uns weiter bewegt hin zu jenem zweiten, möglicherweise vielleicht sogar übergeordneten Einschnitt, dem eines Positivwerdens oder einer Positivierung des Rechts. Dieses eigentümliche Phänomen Positivierung tritt etwa um 1800 manifest hervor. Die politische Erfahrung der Verfassungsrevolutionen als Erklärung der Unabhängigkeit in den Vereinigten Staaten und Schaffung des Idols einer neuen Welt dort, sowie dann 1789 in Frankreich, mitten in der alten Welt, wo der Kopf des Königs rollt und dieser bloße Büchergedanke einer Volkssouveränität, mit dem bis dato höchstens kleine Stadtstaaten experimentiert hatten, wird zu einem Leitmodell. Diesen Einschnitt, dieses Manifestwerden von Positivierung des Rechts hatten wir uns angesehen. Mit unserer hin- und hergleitenden Aufmerksamkeit hatten wir dabei sowohl die Ebene der philosophischen Quellen als auch diejenige ausgewählter Rechtstexte und politischer Quellen angesehen und aus dem Inneren des Vernunftrechtsdiskurses sich herausbildend gleichsam zwei erkennbar unterschiedliche Pfade eines solchen positiven Rechtsverständnisses beobachten können. Zwei Pfade, ein eher normenlogisches Verständnis von positivem Recht, dass die Orientierung am schlichten Faktum des Gesetztseins von Recht an den abstrakten Autonomiegedanken bindet. Stichwort dazu auf philosophischer Ebene Kant. Und dann hatten wir auf der anderen Seite, das war ein zweiter Pfad sozusagen, ein politisch-praktisches positives Rechtsverständnis kennengelernt, dass die Orientierung am Faktum des Gesetztseins von Recht an die Frage nach den konkreten Machtverhältnissen knüpft. Also nicht den abstrakten Autonomiegedanken, sondern die konkreten Machtverhältnisse. Recht verdient aus dieser zweiten Perspektive, positives Recht verdient aus dieser zweiten Perspektive nur das zu heißen, was die materiellen Bedürfnisse und vor allem das konkrete Freiheitsbedürfnis des Volkes, der unterdrückten Massen, wie es dann später heißt, verwirklicht. Oder jedenfalls das, was tatsächlich im Volk politischen Rückhalt findet. Um 1800 könnte man sagen, gabelt sich also gleichsam das Vernunftrecht und geht in diese beiden deutlich verschiedenen Versionen von positiviertem Rechtsverständnis über. Diese sozusagen logisch abstrakte Figur von gesetztem Recht als etwas, das auch immer nur wieder auf gesetztes Recht verweist, und diese sehr konkrete materialistische Figur von gesetztem Recht, das auf konkrete, positive Bedürfnisse, Interessenslagen und dergleichen verweist. Nimmt man die in der deutschen Philosophie so schön entfalteten Beispiele, Kant einerseits, Hegel und Marx auf der anderen Seite, so ist gut zu sehen, dass es ganz verschiedene politische Ontologien sind, mit denen man jeweils das Recht nur noch im Gesetztsein von Recht selbst begründet sehen kann. Mit Blick auf die angelsächsische Rechtstradition, die ich ziemlich unterbelichtet habe in meiner Vorlesung, könnte man noch einen dritten Pfad der Positivierung des Rechtsverständnisses nennen, etwa in dieselbe Zeit, wird etwas früher beginnt. Und auch hier handelt es sich um eine Positivierung, die jenseits der Inhalte das Verständnis von Recht als Recht überhaupt betrifft. Die Wurzeln reichen im Prinzip deutlich vor Kant zurück. Gemeint ist die Auffassung, dass Recht sei als politisch-praktischer Ausdruck eines Gemeinsinnes zu verstehen, eines Common Sense. Nicht im starken Sinne eines Gemeinsinnes, so wie das vielleicht in der deutschen Tradition Weltgeist hieße oder irgendwie objektive Vernunft, also nicht Gemeinsinn als Vernunftfigur unbedingt, sondern eher Common Sense in so einem praktisch relativen Sinne, den man auch empirisch fassen kann. Also etwa die Überzeugung, die Meinung einer soliden Mehrheit findet eben im Recht ihren Ausdruck. Und auf eben diesem Wege könnte man sich dann gegebenenfalls auch gut, positivistisch vorstellen, wie sich Recht ändert. Wenn nämlich die allgemeine Moral oder die allgemein positiv ermittelbaren Präferenzen in einem Gemeinwesen sich ändern, dann verändert sich sinnvollerweise gleichermaßen sozusagen mit dem Common Sense auch das positive Recht. In allen beiden, oder wenn man so auch will, in allen drei Versionen, verweist das moderne Recht, das um diese, sagen wir mal, Epochenschwelle, auch für die Rechtstheorie, nicht nur in einem anderen Sinne Epochenschwelle, vor 1800, um 1800, zutage tritt, tatsächlich nicht mehr auf eine sittliche Naturordnung, allenfalls noch auf so etwas wie die Natur der empirischen menschlichen Bedürfnisse, aber dann in einem sehr sozusagen methodenbezogenen, quasi soziologischen Sinne, aber nicht mehr in einem starken Sinne auf eine sittliche Naturordnung als Kosmos, der von Gott beispielsweise gewollt ist. Also darauf verweist das moderne Recht nicht mehr, und es verweist eigentlich auch nicht mehr auf eine übergeordnete, irgendwie außerhalb des Rechts selbst gelegene Vernunft. Insofern kann man mit einem gewissen Recht sagen, Ende dieser Vernunftrechtsepoche, die wir uns ja auch sehr gründlich angesehen hatten. Stattdessen verweist das positivierte Recht logisch gesehen auf nichts anderes als auf sein eigenes Gesetztsein. Und ontologisch gesehen beispielsweise auf die Macht der Geschichte und der realen Kräfte, die in ihr wirken. Das Recht ist eine logisch auf sich selbst zurückverweisende Form, und es ist seine eigene historisch wirkliche Entwicklung. Halten wir diese Doppelantwort sozusagen ganz grob als den Stand der Wahrnehmung der Form Recht und gleichsam als die doppelte Antwort auf die Frage nach der Stofflichkeit des Rechtlichen für den Beginn des 19. Jahrhunderts fest. Also die doppelte Antwort, einerseits logisch gesehen der Rückverweis auf sich selbst und ontologisch gesehen der Verweis auf die Macht der Geschichte oder auch der Kräfte, der positiv fassbaren Kräfte, die in der Geschichte wirken. Erinnern wir uns schließlich auch noch mal an das offene Problem des Weshalb oder Wozu jenes eigentümlichen Positivwerdens dieses, was es ist, dieser Stofflichkeit des Rechts. Man kann sich ja fragen, was ist das denn für ein Prozess, diese Positivierung? Wie kommt das? Wieso gehört das zur Moderne? Ich hatte in der letzten Vorlesung vor dem Jahreswechsel einen Punkt festgehalten, der jedenfalls auf der Hand liegt und in Richtung einer Antwort weisen könnte. Jedenfalls wird das in der Rechtstheorie so diskutiert, ob dieser Punkt allein schon die Pointe des Positivierungsprozesses ausmacht, das mag man bezweifeln. Das heißt, man könnte auch noch jenseits dieser Auskunft weiterfragen, ja weshalb und wozu. Jedenfalls aber, das war dieser Punkt, kann man sagen, es ist ein erkennbarer Effekt der Positivierung, dass Rechtsänderung nicht mehr eine Ausnahme im Recht sein muss, sondern gleichsam der rechtspolitische und der auch rechtsphilosophische wie der juristisch einkalkulierte Normalfall sein darf. Rechtsänderung als sozusagen der Neugewinn dieses Prozesses, den man Positivierung nennen kann. Das historisch Neue und Riskante von Positivität des Rechts ist die Legalisierung von Rechtsänderungen. So hatte Niklas Luhmann diese Beobachtung formuliert, und Sie merken, das ist eine These, die so etwas wie ein Erklärungsmuster anbietet für diese interessante Frage, was ist das eigentlich für ein Phänomen, wie kommt es dazu, inwiefern passt das zur Moderne, das Rechtsverständnis sozusagen so runterzubrechen, aus einer naturrechtlichen, einem Sittenkosmos heraus zu brechen, es auch aus der Vorstellung einer es umfassenden Vernunft herauszubrechen, einer Staatsvernunft, Staatslenkungsvernunft etc. und es tatsächlich nur noch durch sich selbst zu definieren. Dank des Verzichts auf eine göttliche Natur oder sonst wie feste Naturordnung, wie auch dank des Verzichts auf eine letzte Rechtsbegründung in einer überrechtlichen Vernunft, kann bestehendes, auch lang angestammtes Recht geändert werden, gegebenenfalls auch radikal geändert werden, ohne dass die Natur oder die Vernunft dazu erstmal eine andere werden müsste. Oder überhaupt, ohne dass besonders grundsätzliche Argumente noch nötig sind, um Rechtsänderungen zu legitimieren. Das Recht wird pragmatischer, könnte man sagen. Und das war ja auch ein Diagnosevorschlag, den wir in unserer Diskussion gemeinsam noch mal so abgewogen haben und gesehen haben, dass das durchaus bis heute so etwas wie eine Tendenzformel sein könnte, das Recht wird pragmatischer. Sagen wir also, das moderne Recht des beginnenden 19. Jahrhunderts hat diesen pragmatischen Zug einer Änderungsoffenheit nicht nur faktisch akzeptiert, sondern gleichsam in sein Selbstverständnis, in seine eigene Form mit aufgenommen. Halten wir das fest? Aber halten wir auch fest, dass diese These, sozusagen der historische Effekt von Positivierung des Rechts, ist die deutlich erhöhte Änderbarkeit dieses Rechts, und das sei der eigentliche Witz, halten wir fest, dass diese These keine wirklich philosophisch letztlich erschöpfende Auskunft sein kann. Denn man kann weiter fragen, ja, wie kommt es denn zu dieser eigentümlichen Lernfähigkeit der Rechtsform? Warum soll es zu ihr überhaupt kommen? Was ist sozusagen das für eine merkwürdige Vorteilslogik, die da wohl in der Geschichte drin steckt? Wer ist es eigentlich, der die Rechtsform in dieser Form belehrt, dass sie änderbar funktionieren soll? Wer wäre denn, was für eine Instanz wäre denn, ich sage mal, aufs historische Ganze gesehen, so etwas wie der Gewinner dieser geschilderten Entwicklung der Positivierung? Das sind definitiv unbeantwortete Fragen. Also solche Modernisierungstheorien, die so einen Trend hin zum flexibleren, änderbaren, beschleunigten, pragmatischen oder wie auch immer diagnostizieren, bleiben in dieser Hinsicht Auskünfte schuldig. Man müsste da so eine Art geheimer auf Flexibilisierung gehender Vernünftigkeit der Geschichte oder irgendeinen Rationalisierungsprozess unterstellen, der dann gleichsam im historischen Großmaßstab hinter dem Rücken der Subjekte und der Institutionen für diese Flexibilisierung sorgt. Ein soziologischer Autor wie Numan tut das, eine solche These unterstellen. Ich hatte das Stichwort auch ganz früh schon mal genannt, wir kommen darauf zurück auf Numan, ich nenne es nochmal. Er unterstellt der Moderne einen grundsätzlichen Prozess der Ausdifferenzierung. Und der hat eine ganze Menge mit diesem flexibel werden, pragmatisch werden zu tun. Wir kommen darauf noch, deswegen nur das Stichwort nochmal, Ausdifferenzierung. Halten wir uns zudem auch noch wieder, würde ich vorschlagen, gelassen auf Distanz. Denn eine solche Großdiagnose unterstellt ihrerseits wieder eine sozusagen letztlich ungeklärte historische Dynamik, sozusagen die uns Modernität erklären soll. Und das schmeckt philosophisch gesprochen wieder ein bisschen nach irgendeinem Typ von Hegelianismus, also irgendeine Art von geschichtsimmanenter Vernunft drängt sozusagen die Moderne ins Positive und Änderbare, Temporalisierte hinein. Das ist eine These. Ich will jetzt weder sagen, ob ich sie für plausibel oder nicht plausibel halte. Sehen wir nur, es ist keine letztlich in sich selbst ruhende Letztauskunft, ein solcher Hinweis auf Änderbarkeit als sozusagen theoretische Großerklärung oder Grundmotiv im Inneren dieses Positivierungsprozesses. Bislang haben wir nun vor allem die Staatstheorie, die politischen Verfassungsdiskussionen und gleichsam den Höhenkamm der Philosophie betrachtet. Tatsächlich sind diese Diskurse auch ungefähr diejenigen, in denen sich das Profil dieses Vernunftrechts gleichsam in Gestalt von Großbegründungen herausschält und artikuliert. Ich erinnere an die Vertragstheorien beispielsweise. Wie wir gesehen haben, ist dieses ein Kontext, der das Recht nicht sozusagen verbindungslos mit der Vernunft verknüpft, sondern es in einen gemeinsamen Begründungszusammenhang stellt, in dem Recht und Staat zugleich entstehen und sozusagen eine vernunftförmige Kontur gewinnen. Dieser Staat, von dem da die Rede war, bestand bis ins 18. Jahrhundert hinein aus Außenpolitik und Wohlfahrtspolitik, also einerseits aus den auf Armee und Diplomatie gerichteten Lenkungsaufgaben der Regierung und andererseits aus denjenigen Lenkungsaufgaben ebenfalls der Regierung und von Regierungsbehörden, die auf die Physis des politischen Körpers, der Bevölkerung gerichtet sind, aus der guten Polizei, wie das hieß, und namentlich dann auch aus der Ökonomie. Damit haben wir sehr stark, wie gesagt, Staatstheorie, politische Diskussion und Philosophie in Verknüpfung betrachtet, was zum Diskursfeld Vernunftrecht passt. Verschieben wir heute nun, wenn es um das Phänomen Positivierung geht, die Beobachtungsebene und machen uns klar, welche neuen Spielfelder, namentlich das 19. Jahrhundert in der Frage des Rechts und vielleicht dank der Positivierung oder mit der Positivierung einhergehend eröffnet. Und betrachten wir zu diesem Zweck diejenigen nun genauer, in deren Händen die Formulierung, Pflege und Ausübung des Rechts liegt. Die Juristen selbst. Hier ist schon in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts etwas Bemerkenswertes geschehen. Und das ist etwas, was dann für das 19. Jahrhundert prägend und paradigmatisch sein wird. Die Jurisprudenz verwandelt sich nämlich von einer praktischen Disziplin zu einer ausdrücklich auch sogenannten Wissenschaft. Die Rechtswissenschaft etabliert sich in dieser Zeit als Fach mit vollen Rechten an der Universität und sie konkurriert dort nicht nur als Fakultät für Juristenausbildung, sondern als Wissenschaft, mit der Nationalökonomie um die Rolle einer Leitdisziplin in der sogenannten staatswissenschaftlichen Fakultät. Eine Überschrift übrigens Staatswissenschaften, die es nicht überall und nicht auf Dauer gab, aber doch eine Art zeittypisches Leitbild aller politikbezogenen Fächer im 18. und 19. Jahrhundert war. Die Bedeutung des juristischen Berufsstandes hatte sich seit der Entstehung des neuzeitlichen Staates kontinuierlich vergrößert, aber im beginnenden 19. Jahrhundert explodiert gleichsam diese Situation und es explodiert die disziplineninterne Diskussion. Also diese neue Wissenschaftlichkeit der Jurisprudenz, kann man sagen, bildet sich ab in einer erkennbar anspruchsvollen und auch weitergreifenden Diskussion als vorher, die im Zeichen des Rechtswissenschaftlichen geführt wird. Hierzu möchte ich Ihnen zunächst auch wieder zwei Pfade vorstellen, und zwar die beiden mächtigen Strömungen im sogenannten positivistischen Lager unter den Juristen. Im Nachhinein sogenannten positivistischen Lager, zum Stichwort kommen wir noch. Es sind zwei Strömungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die hier sozusagen für die Modernität des Argumentierens stehen. Eine stärker historisch am vorhandenen Rechtsbestand orientierte und eine stärker reformistische Modelle der Neuerung und also innovative Gesetzgebung präferierende Fraktion. Exemplarisch für den Widerstreit zwischen diesen beiden Richtungen innerhalb der Rechtswissenschaft war eine berühmte Kontroverse. Die Kontroverse zweier exzellenter Juristen, Thibault und Savigny, über die Frage, wie ein bürgerliches Recht für Deutschland nach dem Abzug Napoleons auszusehen hätte. Natürlich gab es zur fraglichen Zeit auch noch andere Lager, etwa konservative Naturrechtler mit theologischem Background oder die sogenannte Staatsromantik, ein eher idealistisch-naturphilosophischer Zweig der Rechtsphilosophie und auch der Rechtslehre, der sich beispielsweise auf den Philosophen Schelling berufen konnte, also einen stark romantischen Denker, der zunehmend dann in sozusagen materialistischere Organizismen übergeht, also Systementwürfe angegangen ist, mehrere. Und dieser staatsromantische Zweig dachte den Staat auf dieser Linie als organisches Ganzes, verwendet auch solche Organismus-Metaphern und denkt im Ganzen eher naturrechtlich. Was die Diskussion zwischen Thibaut und Savigny angeht, optierten solche Juristen, also diese stärker staatsromantisch oder auch naturrechtlich im Sinne von theologisch, also an der kirchenrechtlichen Staatsinterpretation orientierte Juristen, die optierten eher für den historischen Standpunkt unter diesen beiden Rechtsschulen, das heißt für den Standpunkt Savignys. Ich lasse diesen Zweig Staatsromantik und so weiter mehr oder weniger beiseite und belasse es bei diesem Hinweis darauf, dass es so etwas gegeben hat. Denn die fraglichen Autoren, Restaurationsautoren oder staatsromantischen Autoren, sind zwar nicht uninteressant, aber im Ganzen gesehen doch eher exotisch. Also man müsste sozusagen eine eigene Vorlesung darüber machen, weil wir auch größere Schwierigkeiten haben, in dieses Vokabular noch hineinzukommen, tatsächlich uns den Staat als Organismus oder gar als Persönlichkeit vorzustellen, was ernsthaft im 19. Jahrhundert von diesen Leuten vertreten worden ist. Ich nenne einfach ein paar Namen, Karl Ludwig von Haller beispielsweise und Julius von Stahl. Die hatte ich als Kontrahenten von Marx und Engels auch schon mal genannt. Sie müssen sich vorstellen, Marx und Engels schreiben ja zur selben Zeit. Es gibt aber auch noch weitere Autoren, die in diese verzweigte staatsromantische Linie hineingehören, beispielsweise den Staatsromantiker Warnkönig oder einen liberalen, relativ wichtigen Juristen Bluntschli, der aber auch organizistisch schwülstiges, würde ich jetzt mal sagen, Beiwerk zu seiner Staatstheorie geliefert hat. Und natürlich Kirchenrechtstradition. Ich gehe also auf diese verstreuten Varianten von Naturrecht, habe ich das hier mal genannt, nicht ausführlicher ein, sondern möchte Ihnen nach der Diskussion zwischen Thibaut und Savigny zum einen noch einen evolutionistischen Ableger der historischen Rechtsschule vorstellen, nämlich das an Darwin geschulte Rechtsentwicklungsdenken des späten Rudolf Jering und dann eine auch noch im 19. Jahrhundert entstehende neue Disziplin, nämlich die Rechtssoziologie, die durchaus von Juristen erfunden und betrieben wurde. Ansonsten aber ist besonders interessant für uns das im 19. Jahrhundert entstehende Programm einer ausdrücklich positivistischen Rechtswissenschaft. Insgesamt handelt es sich also um 5 keineswegs ganz sauber voneinander zu trennende Tendenzen oder Modellierungen, die in der rechtswissenschaftlichen Diskussion des 19. Jahrhunderts eine Rolle spielen. Ich habe auf dieser Folie die Reihenfolge jetzt mal so gruppiert, wie ich das in der Vorlesung heute auch noch mal ansprechen will. Was die Relevanzen angeht, sind die nicht gleichrangig. Es kommt darauf an, worauf man achtet. Und ich habe mit diesen Pfeilen zumindest ein bisschen markiert, dass man das schon etwas sozusagen mit einem historischen Pfeil versehen kann. Also diese erste Abteilung arbeitet stark mit tradiertem Material oder Argumenten, die rekurrieren. Diese Position, historische Schule, können wir ziemlich genau sozusagen in der Mitte des 19. Jahrhunderts platzieren, verschwindet dann mit dem 19. Jahrhundert. Das wird nicht im 20. Jahrhundert wirklich weitergeführt. Der Rechtswissenschaftspositivismus und die, sagen wir mal, im weitesten Sinne soziologischen Schulen, also der Evolutionismus, der sich stärker an der Biologie orientiert, und eine Rechtssoziologie, wirken massiv ins 20. Jahrhundert hinein. Also die letzten beiden Pfeile markieren sozusagen das, was an Doppelspannung dann den Beginn des 20. Jahrhunderts prägt. Ich lasse diese Folie mal so stehen, wenn der Lärm nicht stört. Und komme jetzt zunächst zu der Diskussion zwischen Thibaut und Savigny, wobei Thibaut in dem Sinne jetzt hier vielleicht nicht so direkt eindeutig eingeordnet werden kann, aber in vielem vorausweist eher auf den Rechtswissenschaftspositivismus als auf die historische Schule und nicht eigentlich auf Naturrecht zu sprechen kommt. Ich hatte schon angedeutet, dass in der Zeit um 1800 über die Revolutionsverfassung hinaus überhaupt eine ganze Welle von Rechtsetzung Europa ergreift. In Preußen tritt durch die Französische Revolution etwas verspätet 1797 das allgemeine preußische Landrecht in Kraft, ein riesiges Werk, das von Friedrich II. In Auftrag gegeben war und also innerhalb von also jahrelanger Arbeit präpariert worden war. Die Juristen Napoleons entwickeln ein hochmodernes Zivilgesetzbuch, den Code Napoleon, der 1907 eingeführt wird. Und im Zuge der napoleonischen Eroberung wird dieses neue französische Recht auch in den besetzten Provinzen eingeführt. Das heißt, es dominiert für, mindestens ein halbes Jahrzehnt, etwas länger, Europa. Als Napoleon geschlagen ist und die Restauration die alten Verhältnisse und Regenten zurückbringt, halten die Auseinandersetzungen um neue, demokratischere Rechtsordnungen an. Und man muss sagen, dass auch in dieser Zeit weiterhin die Rechtsetzung boomt, auch in den verstreuten deutschen Ländern, sozusagen in diesem Flickenteppich von deutschen Ländern. Das ausgehende 18. und das beginnende 19. Jahrhundert ist, so kann man grob sagen, eine Zeit der Kodifizierungen. In einem Ausmaß, wie es das historisch vorher noch nie gegeben hat. Das Recht wird als Mittel für Politik immer wichtiger. Es muss aber auch immer durchdachter formuliert sein. Und sofern es als Gestaltungsmedium, wirklich als Gestaltungsmedium von Politik fungieren soll und nicht nur als symbolisches Firmenschild sozusagen für einen absolutistischen Regenten beispielsweise. Sofern es also technisch gut funktionieren soll, muss es auch immer professioneller umgesetzt werden. Das große Selbstbewusstsein der Ende des 18. Jahrhunderts etablierten Rechtswissenschaft spiegelt jener berühmte Streit zwischen den beiden Professoren Thibaut und Savigny nun sehr gut wider. Dieses große Selbstbewusstsein, das tatsächlich mit dieser sozusagen Epoche der juristischen Moderation von Politik und der Epoche der Kodifizierung einhergeht. Der Disput zwischen den beiden ist einer, in dem sowohl das wissenschaftliche Selbstverständnis als auch der politische, um nicht zu sagen der geschichtliche Auftrag der Jurisprudenz zur Diskussion steht. Und zwar gleichsam in zwei Versionen. Beide Versionen, das ist für uns interessant, setzen dabei im Grunde ein positiviertes Rechtsverständnis voraus. Das heißt, Thibauts Position wie Savignys Position sind modern. Beide Kontrahenten konstatieren ganz nüchtern den historischen Entscheidungsspielraum, den sie vor sich sehen. Die napoleonische Herrschaft ist beendet und also können oder könnten die Deutschen sich für ein Rechtssystem historisch nun mehr oder weniger frei entscheiden. Vor dem Hintergrund dieser gefühlten Situation der Wahl klafft nun gleichsam diese neue, den Verrechtlichungstyp der Deutschen, sagen wir mal so, den Verrechtlichungstyp, der gewählt werden könnte, betreffende Identitätsdiskussion auf. Und diese Diskussion wird nun tatsächlich primär geführt als juristische Kodifizierungsdebatte, das heißt als eine gelehrte Auseinandersetzung von Rechtswissenschaftlern über die richtige Form, die wissenschaftlich wie rechtspraktisch angemessene Gestalt eines positiven Rechts für Deutschland oder für die Deutschen und über die richtige Form der dazugehörigen künftigen, den Deutschen angemessenen oder man könnte auch sagen der hinreichend modernen Jurisprudenz für die Deutschen. Das Ganze ist stark national kodiert, das werden Sie gleich an Zitaten auch merken. Anton Thibault, Zivilrechtsprofessor in Heidelberg, meldet sich 1814 zu Wort, knapp 3 Monate nach der Kapitulation Napoleons. Also sehr tagesaktuell. Zunächst mit einer kritischen Rezension eines polemischen Buches gegen den Code Napoleon, geschrieben von einem ultrakonservativen Hannoveraner Politiker namens August Wilhelm Rehberg. Und dann mit einer Streitschrift, die heißt »Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland«. In dieser Schrift begrüßt Thibault das Ende der französischen Besatzung und er begrüßt auch den sich erneut abzeichnenden Zerfall der besetzten, der ehemals französisch besetzten Provinzen in die Kleinstaaterei. Thibault plädiert also nicht für eine politische Vereinigung der deutschen Länder. Aber was er mit Nachdruck befürwortet, ist eine radikale Neugestaltung des bürgerlichen Rechts. Und zwar des Privatrechts, des Strafrechts und des Prozessrechts. Thibault geht es dabei weniger um bestimmte Rechtsinhalte, als vielmehr um eine in der Formulierung hinreichend eindeutige, widerspruchsfreie und für die Juristen wie die Bürger hinreichend transparente Form des Rechts. Er fordert eine Kodifizierung in Form eines einheitlichen und konkurrenzlos gültigen deutschen Gesetzbuchs. Um die Neuheit dieser Forderung zu verstehen, muss man sich klar machen, dass auf deutschem Boden vor Napoleon Hunderte, ja Tausende von Geltungsbereichen der unterschiedlichsten lokalen Gesetze existierte. Daneben das kanonische und in der Praxis am wichtigsten das römische Recht. Sie erinnern sich an dieses Bild zum römischen Recht. Also der große Stuhl, das römische Recht, auf das man im Zweifel immer zurückgriff, wenn es irgendwelche Probleme gab, die sich nicht eindeutig in lokalen Bestimmungen geregelt fanden. Dieses römische Recht wiederum konnte man nirgendwo bündig nachlesen. Das muss man sich auch klar machen. Es hatte keine Gesetzesform, sondern war nur in Form einer riesigen Masse von lateinischen Lehrsätzen und Anwendungsformeln sowie in Gestalt beispielhafter Urteile präsent. Eine schwer auf die inzwischen ja deutschsprachige Rechtspraxis umsetzbare Materie war das also, für die es zwar gelehrte Fachleute gab, aber erstens saßen diese an den Universitäten und nicht bei Gericht oder in der Verwaltung und zweitens waren keine zwei Gelehrten einer Meinung. Leidenschaftlich wendet sich Thibault dagegen nun, zu diesem vornapoleonischen Zustand der Jurisprudenz einfach wieder zurückzukehren. Und jetzt ein längeres Zitat. Unser ganzes einheimisches Recht ist so unvollständig und leer, dass von 100 Rechtsfragen immer wenigstens 90 aus den rezipierten fremden Gesetzbüchern, dem kanonischen und römischen Recht, entschieden werden müssen. Ein Haufen dunkler, verstümmelter, unvollständiger Bestimmungen, zum Teil durch schlechte Ansichten der alten Ausleger des römischen Rechts veranlasst und so despotisch in Ansehung des Einflusses der geistlichen Macht auf weltliche Angelegenheiten, dass kein weiser Regent sich ganz demselben fügen kann. Die letzte und hauptsächlichste Rechtsquelle bleibt daher für uns das römische Gesetzbuch, also das Werk einer uns ungleichen fremden Nation aus der Periode des tiefsten Verfalls derselben. Es war ja spätantike Quellen, auf die man sich da bezog. Die Spuren dieses Verfalls, Zitat jetzt weiter, auf jeder Seite an sich tragend. Man muss ganz in leidenschaftliche Einseitigkeit verfangen sein, wenn man die Deutschen wegen der Annahme dieses missratenen Werks glücklich preist und dessen fernere Beibehaltung im Ernst anempfiehlt. Unendlich vollständig ist es zwar, das römische Recht, aber etwa in eben dem Sinne, wie man die Deutschen unendlich reich nennen kann, weil ihnen alle Schätze unter ihrem Boden bis zum Mittelpunkt der Erde gehören. Wenn sich nur alles ohne Kosten ausgraben ließe, da liegt die leidige Schwäche, da liegt die leidige Schwierigkeit. Und so denn auch bei dem römischen Recht. Es lässt sich ja nicht bezweifeln, dass tiefgelehrte, scharfsinnige, unermüdete Juristen über jede Theorie etwas Erschöpfendes aus den zerrissenen Fragmenten dieses Gesetzbuches zusammentragen können und dass wir vielleicht nach 1000 Jahren so glücklich sind, über jede der 1000 wichtigen Lehren, welche noch zur Zeit im Dunkeln liegen, ein klassisches, erschöpfendes Werk zu erhalten. Allein den Untertanen liegt nichts daran, dass gute Ideen sicher in gedruckten Werken aufbewahrt werden, sondern dass das Recht lebendig in den Köpfen der Richter und Anwälte wohne und dass es diesen möglich sei, sich umfassende Rechtskenntnis zu erwerben. Dies wird aber bei dem römischen Recht stets unmöglich bleiben. Ende des Zitats. Das geht so weiter. Also Sie merken, eine flammende, leidenschaftliche und auch gut geschriebene Streitschrift. Mit dem überkommenen Recht, so fasst Thibaut zusammen, richten wir uns nach einem Gesetzbuch, dessen Text wir nicht besitzen. Die Rechtspraxis hänge ab von den wenigen großen Experten des Pandektenrechts. Thibaut nennt ausdrücklich Savigny und einen Kramer. Und tatsächlich gäbe es ja nicht wenige deutsche Juristen, die eben aus dem Grund, wiewohl es Besatzerrecht sei, das neufranzösische Zivilrecht inzwischen viel transparenter fänden. Thibaut hütet sich, irgendwie pro-napoleonisch zu argumentieren, aber er fordert eben vor diesem Hintergrund ein weises, tief durchdachtes, einfaches und geistvolles Nationalgesetzbuch der Deutschen. Gemeingut aller von anerkannt bedeutenden Staatsmännern und Gelehrten verfasst. Von dem zersplitterten Partikularrecht der Länder solle nur so viel erhalten bleiben, wie dringend nötig. Und dann sei der wissenschaftliche Überblick endlich möglich. Die Juristenausbildung könne vereinheitlicht und vereinfacht werden und die Publizität des Rechts, die künftige Publizität dieses viel transparenteren Rechts, erschwerte dann den Missbrauch und die Korruption. Nicht zuletzt bedeute ein solches Gesetzbuch schließlich einen neuen Akzent auch für das Rechtswesen selbst. Man müsse zukünftig auf die Gesetzgebung mehr Akzent legen und nicht nur Verwaltungsjuristen ausbilden, sondern auch extra Juristenausbildung sozusagen für Gesetzgebungsjuristen betreiben. Thibaut vergleicht den Gesetzgeber, den es künftig geben muss, sozusagen als juristisch gebildeten Gesetzgeber, mit einem Wundarzt, der den Furchtsamen, hier die althergebrachten Verhältnisse, nach langem Sträuben durch einen leichten Schnitt von fressenden Qualen befreien kann. Und erinnert zum Abschluss seiner Schrift an den Wahlspruch der Aufklärung, sapere aude, wage zu denken, bediene dich deines eigenen Verstandes. Friedrich Karl von Savigny, Berliner Professor für römisches Recht und im Text von Thibaut direkt angesprochen als einer dieser Pandektenlehrer, die sich möglicherweise auskennen, aber das sind halt nur so wenige und so weiter. Dieser Savigny also reagiert sofort. Ebenfalls noch 1814 erscheint seine Gegenschrift. Berühmt geworden ebenfalls. Sie heißt »Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft«. »Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft«. Savigny würdigt Thibauts Anliegen und argumentiert nur indirekt gegen das Ideal des einheitlichen, neu gegebenen Gesetzbuchs. Sein Argument ist freilich geschickt angelegt. Es ist historischer Natur, zunächst einmal. Es lautet zunächst politikbezogen, die Römer hätten die aber in der Weltgeschichte eben seltene Kraft zur Schaffung eines Rechtssystems, eines integralen großen Rechtssystems besessen. Die Deutschen hingegen seien dazu nicht in der Lage, jedenfalls nicht in ihrer jetzigen Verfassung 1814, also in ihrer jetzigen historischen Situation. Es sei also gleichsam eine Sache der Bescheidenheit, dies anerkennend, sich der Größe des historischen Vorbildes zu beugen. Also passt wieder sehr schön zu diesem Magritte-Bild. Die Kleinheit dieses Stühlchens müsse man sich einfach eingestehen, wenn man die eigene historische Verfassung betrachtet. Nach diesem eher politikbezogenen oder weltgeschichtlich angelegten Argument bringt Savigny dann sein eigentliches, und das ist ein eher rechtsbezogenes Argument. Gesetzesrecht, schreibt er, sei keineswegs das beste Recht. Die Geschichte zeige vielmehr, dass Juristenrecht, Richterrecht, das flexiblere, das geschichtlich jeweils am besten angepasste und damit eigentlich das modernste Recht sei. Wer das frisch geschaffene Gesetzbuch für die beste Form des Rechts halte, der unterschätze einfach die vitale Kraft beispielsweise des Gewohnheitsrechts und der vielen allmählich sich herausbildenden und rundenden juristischen Formen, in denen die eigentliche Gerechtigkeit des Rechts zu Hause sei. Nur allmählich nämlich können das Wesen und der Charakter eines Volkes zu einem ihm gemäßen Recht finden. Einem Recht, das dann aber eben, wenn es so allmählich gewachsen ist, ähnlich einem Volksglauben oder einer Sprache, das wirklich eigene Recht dieses Volkes sei. Ein solches Recht sei dann tatsächlich lebendig. Es entwickle sich wie die Sprache im Volksleben weiter und die Herausbildung eines juristischen Berufsstandes stehe dem keineswegs im Wege, sondern pflege eigentlich eher diese innere Dynamik und diese Lebendigkeit des Rechts, und das, genau das würde sich am Beispiel der Römer auch gut zeigen lassen. Fehle es an dem Zusammenstimmen von Recht und Leben, so könne eine Neuschaffung von Gesetzesrecht das Problem überhaupt nicht lösen. Vielmehr müsse ein Volk, ein Gemeinwesen in einer solchen Situation, in der Recht und Leben nicht zusammenstimmen, die Kraft zur historischen Verlebendigung der positivrechtlichen Überlieferung pflegen und entwickeln. Jetzt ein Zitat auch noch von Savigny. Erst wenn wir, schreibt er, durch ernstliches Studium vollständigere Kenntnis erworben, vorzüglich aber unseren geschichtlichen Sinn mehr geschärft haben, wird ein wahres Urteil über den überlieferten Stoff möglich sein. Bis dahin dürfte es geratener sein, etwas zu zweifeln, ehe wir Vorhandenes für schlaffe Angewohnheit, unkluge Abgeschiedenheit und bloße Rechtsfaulheit halten. Vorzüglich aber, etwas zu zweifeln, mit der Anwendung des wundärztlichen Messers. Das ist jetzt eine direkte Anspielung auf Thibauts Metapher vom Gesetzgeber als Wundarzt. Vorzüglich aber mit der Anwendung des wundärztlichen Messers auf unseren Rechtszustand zu zögern, wir könnten dabei, so Savigny, leicht auf gesundes Fleisch treffen, das wir nicht kennen, und so gegen die Zukunft die schwerste aller Verantwortungen auf uns laden. Sobald wir uns nicht unseres individuellen Zusammenhanges mit dem großen Ganzen der Welt und ihrer Geschichte bewusst werden, müssen wir notwendig unsere Gedanken in einem falschen Lichte von Allgemeinheit und Ursprünglichkeit erblicken. Dagegen, gegen diese Selbstüberschätzung in der Situation, in der wir uns befinden, schützt nur der geschichtliche Sinn, welchen gegen uns selbst zu kehren gerade die schwerste Anwendung ist. Ende des Zitats. Thibauts Pathos der modernen, weil durch Juristen auf der Höhe der eigenen Zeit neu ausgearbeiteten Gesetzgebung steht also gegen Savignys Plädoyer für Modernität durch eine kunstgerechte Auslegung des Vorhandenen und also eine auf die Höhe der eigenen Zeit gebrachte Anwendung des überlieferten Rechts. Wie Sie vermutlich wissen, hat sich die historische Schule Savignys damals durchgesetzt. Das Projekt eines allgemeinen deutschen Gesetzbuches wurde erst nach der Reichsgründung unter Bismarck wieder in Angriff genommen und zog sich dann noch über Jahrzehnte hin. Das BGB war das Ergebnis eines langen, langen Prozesses, das 1900 in Kraft trat erst. Lassen Sie mich aber unter dem Blickwinkel, der uns interessiert, nämlich unter der Perspektive der Positivierung und unter der Frage nach der Beschaffenheit der Rechtsform, die in diesem Streit zutage tritt, einen durchaus bemerkenswerten Punkt der Gemeinsamkeit zwischen beiden Kontrahenten herausstellen. Thibaut fordert die Gesetzgebungswissenschaft als neue juristische Kompetenz einzurichten und in der Juristenausbildung zu verankern. Savignys Fortbildung des römischen Rechts, dieser Entwicklung dieses historischen Sinnes und das Kennenlernen der Feinheiten, die wir erst beurteilen können müssen, bevor wir sie abschaffen dürften, diese Fortbildung des römischen Rechts soll in den Händen einer lebendigen Schule von Juristen liegen, wie er das nennt. Einer Schule, die in einer neuen rechtswissenschaftlichen Gemeinschaft nach römischem Vorbild die Brücke von der Wissenschaft bis zur Rechtspraxis schlagen soll. Hier können wir sehen, die Positivierung des Rechts macht also das Recht änderbar, politisch zugänglich. Das hatten wir schon vermerkt. Offenkundig sorgt die Positivierung hier aber auch in diesen beiden Varianten für eine massive politische Aufwertung des juristischen Berufsstandes und der Rechtswissenschaft. Beide Male läuft ja die Forderung sozusagen auf eine Stärkung einer spezifischen Form von juristischem Engagement in Politik und in Zukunftsgestaltung hinaus. Gesetzgeberische oder historisch allmähliche Rechtsfortbildung, beide Versionen einer Modernisierung des positiven Rechts, favorisieren hier nicht mehr einen bürgerlichen oder bürgerfreiheitlichen Diskurs, sondern einen exklusiven Diskurs der Rechtswissenschaft. Die Juristen gestalten das positive Recht und nur mehr mittelbar sind es die Politiker oder die Bürger, die es machen. Damit komme ich nach der zunächst prägenden Rolle von Savignys historischer Schule zu einem zweiten Zug des Rechtsdenkens im 19. Jahrhundert, der im Ergebnis wirksamer war und der im Übrigen die gelehrten Inspirationen der historischen Schule durchaus in sich aufnehmen konnte. Also das Ganze sind nicht nur Gegensätze, sondern es geht so ineinander über. Ich meine einen stärker logisch und begriffsorientiert ausgerichteten, nun tatsächlich explizit sogenannten Positivismus, den unter Bismarck Rechtswissenschaftler wie beispielsweise Karl Friedrich Gerber oder Paul Laband vorangebracht haben. Diese Autoren sind heute nicht mehr besonders bekannt. Sie stehen aber für eine äußerst wirksame Auffassung innerhalb der Rechtswissenschaft. Und vielleicht könnte man auch sagen, für einen bestimmten Arbeitsstil, der die Rechtswissenschaft bis heute im Grunde prägt, die kontinentale. Nämlich für ein bestimmtes systematisierendes und dabei nicht primär den historisch-politischen Zusammenhang des Rechts mit Außerrechtlichem, sondern die Eigensphäre des juridischen betonenden Rechtswissenschaftsverständnisses. Dieser Zug des Rechtsdenkens im 19. Jahrhundert läuft weniger auf eine Theorie des Rechts als auf eine Theorie der Abgrenzung und der Eingrenzung der Rechtswissenschaft hinaus. Recht ist, was Gegenstand der Rechtswissenschaft ist. Und nur das Recht, nicht etwa aber Politik oder Ökonomie, kann Gegenstand der juristischen Beschäftigung sein. So könnte man, grob gesagt, die Maxime dieses Rechtswissenschaftspositivismus charakterisieren. Und in diesem Sinne spricht man denn auch für dieses weniger historische als vielmehr begriffslogische Denken Gerbers, Labans und anderer von einem Positivismus. Positivismus nun nicht schon deshalb, weil sich die neue Schule auf positives Recht bezieht oder das Recht als positiv geltende Sache behandelt, sondern Positivismus, weil sich nun die Rechtswissenschaft als Wissenschaft ausdrücklich als positivistische Disziplin versteht. Lassen wir uns durch diesen neuerlichen Verwendungsweise des Wörtchens positiv nicht allzu sehr verwirren. Es ist eine gewisse Verschiebung. Also das Wort positiv bezeichnet sozusagen noch einmal in einer eskalierenden Weise das, was mit dieser Positivierung des Rechts sich bereits abgezeichnet hat. Dass es eine Positivierung des Rechtsverständnisses gibt, um 1800 erkennbar vollzogen, das hatten wir festgestellt. Was nun in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts folgt, ist ein Positivismus des dazugehörigen Rechtswissenschaftsverständnisses. Also ein wissenschaftstheoretischer Positivismus, könnte man sagen. Und mit diesem reagieren die Rechtswissenschaft und die Jurisprudenz auf die Lage, in der sie sich nun gerade nicht mehr als allgemein ausgreifende Wissenschaft der Welt und auch des Rechts in der Welt, sondern eben ausdrücklich als positivistische Disziplin des positiven Rechts bezeichnen wollen. Aus der zunächst einmal politisch ausgreifenden Tendenz, das positive Recht zum Gegenstand zu machen und Recht nur noch positiv begründet zu sehen, wird mit diesem Rechtswissenschaftspositivismus sozusagen ein Firmenschild für eine Selbstbegrenzung und ein enges methodologisches Selbstverständnis der Rechtswissenschaft als Wissenschaft des positiven Rechts, die sich selbst positivistisch versteht. Das war jetzt, um es ganz genau auseinanderzulegen, im Alltag sagt man einfach Positivismus, aber es ist eben interessant, dass das Disziplinenverständnis ausdrücklich sich diese Formel erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu eigen macht, während wir im Rückblick deutlich sehen können, dass von der Gegenstand als positiver Gegenstand schon etwa um 1800 so gefasst ist, der Gegenstand dieser Disziplin. Dass die Rechtswissenschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts zunächst einmal ins Politische aufbricht und ihren eigenen gesellschaftlichen Ort reflektiert, das haben wir eben an Thibault und Savigny schön gesehen. Tendenziell verabschieden die Juristen, die so argumentieren wie Thibault und Savigny, die Idee einer engen, einer lediglich judikativen Aufgabenstellung der Jurisprudenz. Ihre Rechtswissenschaft will mehr sein. Sie tritt den politischen Organen als Beratung der Gesetzgebung zur Seite und sie beansprucht ausdrücklich eine kreative Rolle im Prozess der Modernisierung der Gesellschaft. Und sie wird gleich erstreckungsweit, könnte man sagen, mit der Geschichtswissenschaft, vielleicht sogar mit der Weltgeschichtsschreibung. Bei Savigny zumindest. Mit diesem Selbstverständnis geht die Rechtswissenschaft in der Zeit der Etablierung ihrer eigenen Disziplin dann im 19. Jahrhundert aber so um, dass dieses neue Selbstbewusstsein sich sozusagen dann dennoch auf immer begrenztere Gegenstände bezieht. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem Deutschen Reich kommt die Rechtswissenschaft erkennbar in eine zwar nicht weniger selbstbewusste, aber doch deutlich weniger politische und zunehmend eher professionell auf Gegenwart bezogene, nicht mehr historisierende Phase. Und der Bezug ist, also die Verengung ist nicht nur eine in zeitlicher Hinsicht auf die Gegenwart, sondern sie ist auch eine in zuständigkeitsmäßiger Hinsicht. Es bildet sich nun eben das heraus, was man innerjuristisch Rechtspositivismus nennt, nämlich diese positivistische Rechtstheorie der Begrenzung auf die rein juristischen Gegenstände. Das neue Pathos in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lautet also Ausgrenzung alles Nichtjuristischen, der Vergangenheit, der Zukunft, der Politik und Konzentration der Rechtswissenschaft auf das Hier und Jetzt des geltenden Rechts. Nicht positives Recht mit allem, was daran hängt, sondern nur noch das positive Recht, und zwar das juristisch Formulierte, soll Sache dieser Rechtswissenschaft sein. So könnte man ganz knapp die fragliche Verschiebung des Selbstverständnisses, die mit diesem dritten Typus sozusagen oder mit dieser dritten Tendenz verbunden ist, charakterisieren. Nicht historisch-politische Argumente, sondern juristische Vernunft. Die Rechtswissenschaft wird dogmatisch, könnte man auch sagen. Sie erinnern sich, ich hatte das ganz am Anfang schon mal verwendet, dieses Wort, jetzt nicht in irgendeinem pejorativen Sinne, sondern es geht um Lehrbarkeit des Relevanten und nicht mehr. Sie arbeitet ihre eigene Sprache aus und sie will auf eine profilierte Weise logisch stimmig sein. Rechtswissenschaft konzentriert sich nun zunehmend auf das positive Begriffsgebäude und die innerhalb der geltenden Normen relevanten Rechtsauslegungs-, Rechtsanwendungs- und Rechtsfortbildungsregeln. Der zentrale Begriff, der dies leistet und der gerade für die Begrenzung aufs genuin Juristische sorgen soll und kann, ist der Begriff, den die Juristen hier im Raum sicher kennen, der Begriff der Rechtsquelle. Das ist ein Methodenbegriff, auf den die Jurisprudenz des 19. Jahrhunderts und dann übrigens auch die des 20. Jahrhunderts ihre Arbeit maßgeblich stützt. Nicht jeder beliebige Text ist juristisch relevant, sondern nur dasjenige, was eine Rechtsquelle ist. Nämlich eine Quelle, die auf relevante Weise positives Recht zu modifizieren erlaubt. Nur das, was Rechtsquelle ist, ist Werkstoff der Rechtswissenschaft. Auf sozusagen alles andere wird Recht schlicht appliziert. Das wiederum heißt umgekehrt, was nicht aus einer Rechtsquelle stammt, ist juristisch Unerhebliches bzw. in juristischen Begriffen erst noch zu reformulierendes Material. Entlang dieser Unterscheidung mittels des Methodenbegriffs der Rechtsquelle, dieser Begriff hat in der Rechtsgeschichte eine gewisse Tradition, Savigny hat ihn eingeführt, entlang dieser Unterscheidung zieht die Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts zunehmend schärfer eine Grenze zwischen sich und dem, was für sie nur mittelbar relevant ist. Und das Entscheidende ist, dass diese Grenze im Detail mittels dieses Rechtsquellentheorems eine Grenze ist, die durch die Rechtswissenschaft selbst definiert und hantiert werden kann. Die Redeordnung der Rechtswissenschaft definiert durch diesen juristischen Begriff der Rechtsquelle ihre Ränder gleichsam selbst. Es entsteht damit im Foucault'schen Sinne die Grenze für einen Diskurs, für eine feste, für eine in sich selbst geschlossen operierende Disziplin, die ganz auf die Expertenkultur ihrer selbst gestützt sich verwalten und ausgestalten kann. Dies ist die Grundfigur eines Diskurses, der sich als Rechtswissenschaft in Gestalt einer sozusagen wissenschaftlich gewordenen Jurisprudenz etabliert und dann als System in der Gesellschaft sozusagen mit Expertise agieren kann. Und Sie merken das bis heute, ich komme darauf im Zusammenhang mit der rechtssoziologischen Perspektive nochmal zurück, das wird von Rechtssoziologen natürlich untersucht. Sie merken das institutionell an der klaren Professionalisierungsnotwendigkeit. Also die Frage, ist jemand Jurist oder nicht, ist die entscheidende für die Frage, ob er sich beteiligen kann an dem Diskurs, der zum Beispiel über die Frage, ob etwas eine Rechtsquelle ist oder nicht, beteiligt ist. Das kann ein Politiker, ein Bürger oder wie auch immer nicht entscheiden, ob etwas eine Rechtsquelle ist. Also der Zugang zu der Diskussion darüber wird durch die Professionsgrenze markiert. Mit dem Wissenschaftshistoriker Foucault könnte man das eben als das Profil eines Diskurses bezeichnen. Eine Redeordnung, die so funktioniert, dass sie diese Art von selbstverwalteter Geschlossenheit etablieren kann als Wissenschaft. Eben dahin also geht in der Bismarck-Zeit der Trend. Rechtswissenschaftler nehmen die Aufgabe einer logischen Konsistenz und Vereinheitlichung der Dogmatik, mit der sie arbeiten, auf neue Weise überaus ernst. Von außen betrachtet ergibt sich damit das paradoxe Bild einer Ausdehnung des Diskurses der Rechtswissenschaft durch Spezialisierung. Die Disziplin steckt einerseits immer mehr Energie in die Anstrengung, tatsächlich ein einheitliches Lehrgebäude aus ihren vielen Teilgebieten zu errichten, während andererseits die Zahl der auch neuen Falltypen und ganz neuen Rechtsgebiete in dieser Zeit im 19. Jahrhundert explodiert. Und dass dies möglich ist, dass die Wissenschaft in der Lage ist, das zu betreuen, diese Explosion der Rechtsgebiete, hat eben auch etwas mit dieser elaborierten Form, in der sie sich sozusagen in sich selbst organisieren kann, zu tun. Diesen Punkt, nun diese Explosion der Falltypen, die Entstehung neuer Rechtsgebiete, hatte ich in der Diskussion vor dem Jahresende schon kurz erwähnt. Auch das ist ein ganz markanter Punkt im 19. Jahrhundert. Das hat mit der Kodifizierung zu tun, dass es so viele neue durchbuchstabierte Rechtsgebiete gibt, aber es hat auch mit, ganz grob gesagt, mit dem Prozess der Technisierung, der rapiden Fortentwicklung des Kapitalismus zu tun und der sozialgesetzgebungsmäßigen Problemlagen, die sich daran anschließen. Es hat aber auch mit einem bemerkenswerten, die Justiz betreffenden Punkt zu tun, das hatte ich angedeutet. Eine der vielleicht folgenreichsten Neuerungen des der Rechtssysteme nach 1800 war nämlich das erstmals durch Napoleon im Code Civil eingeführte Justizverweigerungsverbot. Diese neue Bestimmung trifft nun sozusagen das Rechtssystem von innen. Es ist nicht eine äußere politische Entwicklung, die das Recht unter Druck setzt, sondern durch das Justizverweigerungsverbot entstand insofern eine neue Lage, als das Rechtssystem tätig werden musste, sobald jemand die Gerichte befasste. Es gab sozusagen ein Klagerecht und einen Zwang für die Justiz zu reagieren, adäquat zu reagieren. Darin lag tatsächlich so etwas wie eine Revolution des Verfahrensrechts, die nach und nach in ganz Europa übernommen wurde. Sogar Savigny hatte in diesem einen Punkt, was nämlich das Verfahrensrecht angeht, ohne Umschweife Reformbedarf und also Gesetzgebungsbedarf anerkannt. Das Ergebnis des Justizverweigerungsverbots ist nun, dass im 19. Jahrhundert die Rechtsprechung gleichsam unter Strom gerät. Sie wird durch Klagen permanent betätigt. Diese Klagen werden auch sehr qualifiziert begründet, weil durch entsprechend geschulte Juristen ausformuliert, also Anwälte. Und die Fülle der immer neuen Argumente, wie auch Falltypen, gesetzlich gar nicht vorgesehener Falltypen, musste stets beantwortet werden. Alles, was die sich in ihrer wirtschaftlichen und technischen Entwicklung rasch verändernde Gesellschaft der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bewegt, kommt nun gleichsam wirklich und meist sehr schnell bei den Gerichten an. Die Gerichte wiederum stehen unter Argumentations- und Reaktionsdruck. In der Folge haben wir eine Summe von Prozessen und in der Folge dieser Summe von Prozessen, also in der Summe der Prozesse, die Folge einer permanenten Ausweitung der Inhalte der Rechtsprechung und der sozusagen Anbauten und zusätzlichen Überlegungen in der Dogmatik, die mobilisiert werden können und das Recht sozusagen ausufern lassen im Blick auf Qualifikation von Einzelfällen. Also, permanente Ausweitung der Inhalte der Rechtsprechung. Auf der anderen Seite vervielfacht sich auch die begriffliche Herausforderung an eine sich wirklich wissenschaftlich verstehen wollende Rechtswissenschaft. Der Rechtswissenschaftspositivismus diesen Typs, also ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, lebt vom Pathos, genau das bewältigen zu können, diese Aufgabenstellung. Vom Pathos der genauen und universell fallgerechten Formulierung bei quasi überkomplexem Druck, der auf dem Rechtssystem lastet. Der Anspruch der Anwendbarkeit der Rechtsbegriffe ruft wiederum, gerade wenn die Justiz ja ihrerseits per Gesetz zur Anwendung gezwungen ist, dann auch wieder ständig neue Kongruenzanstrengungen auf der Ebene der Justiz hervor. Das heißt, also in dem Sinne steht das Rechtssystem unter Strom durch das Justizverweigerungsverbot und treibt sich in seiner Entwicklung von zwei Seiten voran, nicht nur durch die wissenschaftliche Dogmatik, sondern eben auf der anderen Seite auch durch den justiziellen Input, sagen wir mal, und durch den Zwang zum Output auf dieser Ebene. Etwas Ähnliches wie der Befassungszwang und damit der Variabilitätszwang für die Justiz bürgert sich übrigens auf der Ebene der Rechtsetzung ein. Auch hier haben wir so eine Art neuer Situation des permanenten Unterstromstehens, wenn ich diese Metapher nochmal verwenden darf. Die Länder leben nämlich nicht mehr einfach mit ihren Gesetzen, so wie sie nun eben sind, sondern die Politik richtet sich zunehmend ein auf eine Situation der permanenten Neugesetzgebung. Uns ist das so vertraut, dass uns gar nicht klar ist, dass das auch anders sein kann. Wo früher Gesetzgebung ein lediglich bei Bedarf ausgeübtes Recht des Monarchen war, ein Recht, das übrigens, was dann die Formen, in der der Monarch das macht, gar nicht weiter ausbestimmt, da entscheiden sich die Staaten des 19. Jahrhunderts zunehmend für ein rechtsstaatliches Verfahren der Gesetzgebung. Also die Gesetzgebung ihrerseits wird verrechtlicht im Blick darauf, dass man sie für den Normalfall hält und nicht für die singuläre Ausnahme, dass fallweise mal irgendwo ein neues Gesetz entsteht. Die Staaten richten feste und permanente Regeln der Neugesetzgebung ein. Wie beim Justizverweigerungsverbot, das ja auch vom Typ des Rechts, also dieses Verfahrensrecht, das sozusagen als Metarecht funktioniert, wie beim Justizverweigerungsverbot bildet sich hier gleichsam mit dieser Juridifizierung der Rechtsetzung eine Art Recht zweiter Stufe heraus. Auf der Ebene eines vorgelagerten, vielleicht könnte man sagen, rechtssichernden und rechtsorganisierenden Verfahrensrechts wird durch Recht selbst geregelt, wie rechtsstaatliches Recht hergestellt, geändert und betätigt werden soll. Der Effekt aller dieser verdichtenden Modernisierungsmaßnahmen ist für das Rechtssystem eine immer stärkere fachliche Verbindlichkeit. Der Rechtswissenschaftspositivismus reflektiert diese Verwandlung des Juridischen, die Verwandlung hinein in ein lückenloses und lückenlos expertensprachliches und sehr abstraktes Universum. Es steigt in diesem Prozess, mit dieser neuen, sozusagen abstrakten, rein juristischen Stofflichkeit des Rechts, die inhaltliche Bindung bei gleichzeitiger Erhöhung des Entscheidungsspielraums für das inhaltlich gut begründete Entscheiden. Also für die innerjuristische, könnte man sagen, beispielsweise rechtswissenschaftlich oder durch richterliche Argumentationskunst, gepflegte Kreativität. Eine begrifflich saubere Begriffsjurisprudenz, wie man etwas spöttisch sagte, auf der einen Seite, Begriffsjurisprudenz, also als Schlagwort für diese begriffslogikorientierte rechtswissenschaftspositivistische Juristenkultur. Das ist die eine Seite, eine begrifflich saubere Begriffsjurisprudenz prägt die Rechtswissenschaft Ende des 19. Jahrhunderts. Und auf der anderen Seite gibt es da ein Bekenntnis, ein selbstbewusstes Bekenntnis zu dem auf die Rechtswirklichkeit blickenden Richterrecht. Also einer Jurisprudenz, die darauf hinausläuft, dass der Rechtswissenschaftler sehr wohl in der Lage ist und auch sozusagen dazu berufen ist, die gesellschaftlichen Interessen in juristische Begriffe zu transformieren und richtig, gerecht, politisch angemessen zu bedienen. Begriffsjurisprudenz, Interessenjurisprudenz. Das sind zum Ende des 19. Jahrhunderts gleichsam zwei Seiten einer Medaille. Etwas polemisch verwendete Wörter auch, Schlagwörter, heute aus der Mode gekommen. Und vor allem die eine Seite, diese begriffsjurisprudenzielle Seite, die zuerst genannte, also diejenige der reinen Rechtsbegrifflichkeitsorientierung, ist diejenige, die man als Rechtspositivismus bezeichnet. Das Recht schließt sich zum voll positivierten autopoetischen System. Sie erinnern sich, ich hatte das ganz früh schon mal angedeutet, das ist das Interpretationstheorem, dass der systemtheoretische Soziologe Luhmann für diesen Prozess der explizit positivistischen Orientierung des Rechts am Ende des 19. Jahrhunderts anbietet. Halten wir fest, dass mit dem Instrument der Rechtsquellenmethodologie, mit dieser Rechtsquellenvorstellung und mit der Konzentration auf die dogmatischen Aufgabenstellungen eines trotz proaktiver, also nach vorne gewendeter, vorantreibender Rechtsprechung möglichst konsistenten Begriffsgebäudes, die Juristen jedenfalls zunehmend nicht mehr das Recht in seinem Verhältnis zum Nichtrecht oder das Recht im Verhältnis zur Geschichte, zur Politik, zur Welt, sondern das Recht nur noch ausgehend von den Rechtsquellen im Hinblick auf die richtige Binnenstruktur dieses Rechts in Arbeit haben. Und zwar die Binnenstruktur des geltenden Rechts. Politisch nach außen gewendete Grundsatztexte wie etwa die von Thibault und Savigny haben aus dieser dogmatischen Perspektive dann eigentlich keinen Raum mehr im Kernbereich der Rechtswissenschaft. Sie sind dann eher sowas wie eine Festrede oder so ein Randphänomen. Nun bildet sich in der Rechtswissenschaft selbst eine Kritik dieser begriffsorientierten positivistischen Strömung oder dieser Grundausrichtung durchaus ab. Nämlich in Form einer Diskussion darüber, ob es tatsächlich primär die innerjuristische Dogmatik, also die Begriffe sein sollen, nach denen sich die Rechtswissenschaft richtet, oder ob nicht doch übergeordnete, zum Beispiel sozialpolitische Einschätzungen des Richters zählen sollen. Mit der zweiten Sicht, die bloße Jurisprudenz der Begriffe sei durch eine Jurisprudenz der wirklichen und sozial berechtigten Interessen zu ersetzen, schließt sich die Rechtswissenschaft vor allem an die englischsprachige utilitaristische Ethik und Rechtstheorie an. Sie verbindet sich aber auch mit einer Soziologie des Rechts, so etwa 1900, die natürlich auch die Frage nach der sozialpolitischen Realität und nach Interessen, Bedürfnissen und dergleichen empirisch nun wiederum ansteuert. Trotz allem kann man bilanzieren, der begriffsorientierte oder, wenn man so will, der rechtslogische Rechtswissenschaftspositivismus kann durchaus als die eigentlich herrschende Schule des ausgehenden 19. Jahrhunderts gelten. Und dieser Stil, sagen wir mal, dieser Arbeitsstil der Disziplin geht bis heute in Variationen, Graduierungen weiter oder ist, man kann es auch an den innerrechtswissenschaftlichen Diskussionen sehen. Es wird rekurriert etwa bis auf Texte des ausgehenden 19. Jahrhunderts zurück, wenn bestimmte dogmatische Fragen in der Disziplin diskutiert werden. In der Regel nicht weiter zurück. Einige wichtige frühe Autoren hatte ich genannt zu diesem Stichwort Rechtswissenschaftspositivismus als den konsequentesten und strahlendsten Vertreter für den beginnenden, muss man einen Autor des beginnenden 20. Jahrhunderts nennen, nämlich Hans Kelsen. Kelsen hat den Rechtswissenschaftspositivismus, sagen wir mal, auf philosophischem Niveau zu einer von ihm sogenannten reinen Rechtslehre ausformuliert. Auf Kelsen komme ich in der nächsten Vorlesung noch einmal zurück, sodass auch fürs 20. Jahrhundert dieser Blick auf das, was man so etwas flapsig Rechtspositivismus oder eben Rechtswissenschaftspositivismus nennt, auch nochmal fürs 20. Jahrhundert erneuert wird. Zum Schluss nenne ich Ihnen vergleichsweise kurz noch die beiden weiteren Tendenzen der Rechtswissenschaft, die im Übrigen vielleicht nicht mit der strikten Idee von historischer oder logisch-systematischer Begriffswissenschaft, sehr wohl aber mit dem Rechtswissenschaftspositivismus im Allgemeinen durchaus kompatibel sind, nämlich diese beiden letzten. Zum einen bildet Savignys historische Schule in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also da geht sie noch weiter, diese von Savigny pathetisch initiierte Tradition, sie erinnern sich, Gemeinschaft der Juristen, um das Recht lebendig zu halten. Diese bildet zum einen nicht nur einen gegen die Berufung auf römisch-rechtliche Tradition gerichteten, spezifisch deutsche Rechtsfiguren hervorsuchenden germanisch-rechtlichen Zweig. Das ist bemerkenswert, das tut sie, nämlich diese historische Rechtsschule. Sie bildet in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine germanisch-rechtliche, ebenfalls historische Rechtsschule. Deren prominentester Vertreter heißt Otto von Gierke und hat sich, so kurios die deutsche Wurzelsuche der Bismarck-Zeit sich im Nachhinein auch ausnimmt, durchaus nicht nur als Kuriosum in der Rechtsgeschichte eingeschrieben, sondern als Neuerer gezeigt. Er hat nämlich als Begründer des Genossenschaftsrechts sich einen Namen gemacht, das heißt bei der Fassung des neu entstehenden Sozialrechts eine durchaus maßgebliche Rolle gespielt, dieser Otto von Gierke. Dies ist aber nur das eine, was sich in der Tradition der Savigny-Schule herausbildet. Savignys Methodenideal einer historisch-organischen Weiterentwicklung des Rechts, hat neben dieser germanischen Orientierung auch noch einen evolutionistischen Ableger hervorgebracht. 1877 schrieb der Jurist Rudolf von Iering ein vielbeachtetes Buch, Der Zweck im Recht, und prägte damit eine Art naturalistischer Theorie, eine Theorie der quasi naturhaften Entwicklung der Rechtsformen. Und er prägte damit ein neues Paradigma, auch für die Rechtswissenschaft, ein Evolutionismus für die Rechtswissenschaft. Iering hatte zunächst dafür optiert, den traditionellen Rechtsbegriff des Willens durch den seiner Überzeugung nach besser objektivierbaren Begriff des Interesses zu ersetzen. In der Opposition Begriffs- und Interessenjurisprudenz gehörte Iering also zu dieser Interessenseite, die sich am englischen Utilitarismus orientierte. Mit dem neuen Schritt hinein in diesen Zweckgedanken schließt Iering nun jenseits des Stichwortes Interessen oder Bedürfnisse ausdrücklich an Darwins Lehre von der stufenweisen Evolution der Arten durch Variation und Selektion im Existenzkampf an. Dazu ein Zitat aus dem Vorwort dieses Buches. Mit derselben Notwendigkeit, mit der sich nach der darwinschen Theorie die eine Tierart aus der anderen entwickelt, erzeugt sich aus dem einen Rechtszweck der andere. Und wenn tausendmal die Welt so erschaffen würde, wie sie es einmal ward, nach Milliarden Jahren müsste die Welt des Rechts stets dieselbe Gestalt an sich tragen, denn der Zweck hat für die Schöpfungen des Willens im Recht dieselbe unwiderstehliche Gewalt wie die Ursache für die Gestaltung der Materie. Ende des Zitats. Auf den sich hier abzeichnenden deterministischen Zweckbegriff Ierings, also als Zweckbegriff, der die ganze Weltgeschichte oder Erdgeschichte organisiert, auf der Ebene der Formen, in denen der Wille sich in Rechtsform gießt, gehe ich hier nicht näher ein. Sie sehen aber, wir haben mit diesem eigentümlichen Zweckbegriff so etwas wie ein umgekehrtes Spiegelbild der Hegelschen oder vielleicht auch der kantischen Freiheit vor uns. Während sich für Kant, wie für den Verwirklichungsdenker Hegel, in der Überwindung älteren Unrechts und im Mehr an Recht gerade die Notwendigkeit eines Mehr von Freiheit zeigt, ist bei Iering jedenfalls für die Rechtsentwicklung der Freiheitsgesichtspunkt unerheblich. Vielmehr setzt er ein zweckdeterministisches Universum des Lebens voraus, das sich im Recht allmählich, aber unerbittlich seine fest vorgeprägte oder durch Zweck sozusagen in es hineingelegte Endgestalt sucht. Die Evolution von Rechtsformen nimmt nach Iering den Weg vom Egoismus des Einzelnen, das sind archaische Rechtsformen, die allein auf den Egoismus des Einzelnen setzen, hin zur dem Einzelnen nützlichen sozialen Orientierung, zur sozialen Mechanik, wie Iering das nennt. Damit meint er in einer ersten Stufe vor allem den Vertrag als Muster der wechselseitigen Entgeltung. Und über die soziale Mechanik, diese basale soziale Orientierung hinaus, entwickelt sich das Recht schließlich weiter hin zum Kollektivnutzen, dem dann so subtile gesellschaftliche Einrichtungen wie Sitte, Ethik und Höflichkeit dienen. Derlei Errungenschaften kennt nach Iering nur der Mensch, wie denn auch das Recht des gemeinsamen Ganzens die höchste Stufe der Entwicklung des Menschen, des Homo sapiens, darstellt. Auf dieser hohen Stufe, und das ist jetzt interessant, denn da wird es auch politischer oder wird die politische Zielrichtung erkennbarer, auf dieser hohen Stufe ist der Rechtszwang des Kollektivs gegenüber dem egoistischen Einzelnen vom Standpunkt des Sozialzwecks absolut legitim. Mehr noch, konkrete Rechtsformen müssen sich für Iering konsequent am Sozialnutzen messen lassen. Das Strafrecht beispielsweise hat auf die Frage nach der persönlichen Schuld zu verzichten und ein konsequentes Erziehungs- und Gemeinschaftsnutzen Strafrecht zu sein. Dieser Gedanke wird von dem Strafrechtler Franz von Liszt später nochmal aufgegriffen werden und zu einer drakonischen Theorie vom reinen Präventionsstrafrecht weiterentwickelt werden. Für Iering regelt sich überhaupt der Zwang bei steigendem evolutionären Niveau über die Sozietät, über die Gesellschaft also, deren äußere Organisation der Staat darstellt. diese aus der Geschichtswissenschaft in eine Art Naturwissenschaft der Normentwicklung hinüberverlagerte Evolutionstheorie des Rechts klingt nur vordergründig ein wenig nach Hegel mit diesem Entwicklungsmotiv. Sie ist aber im Kern, Sie merken es, ist an diesem Determinismus insbesondere, sie ist naturalistisch. Und das heißt, ohne Geist oder Freiheit und auch ohne Geschichte, Geschichte im Sinne einer Geschichte der Freiheit, lediglich gleichsam zweckmechanistisch gemeint. Mit diesem Ansatz war Ihring gerade nicht für die idealistischen, sondern für die materialistischen Theorien anschlussfähig und ein Angebot. Insbesondere war dieser Ansatz mit den frühen Soziologien der Moral oder generell mit einer Soziologie der Normen verbindbar. Tatsächlich nahmen ja auch die frühen Soziologen des 19. Jahrhunderts, das waren zuerst Franzosen, Comte und Durkheim, ebenfalls an den Naturwissenschaften ihr Maß. Also so kurios, wie das für uns heute vielleicht wirkt, war das gerade im 19. Jahrhundert nicht. Die Soziologie hatte sich auch in dieser Form die Physik, die soziale Physik oder eben auch durchaus dann nach Darwin den biologischen Evolutionismus zum Vorbild gewählt. Damit bin ich beim letzten der heute durchstreiften fünf Paradigmen, Soziologie der Moral, wie für den begrifflich orientierten Rechtswissenschaftspositivismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts die reine Rechtslehre Kelsens erst wirklich eine theoretisch umfassende Perspektive formuliert, so sind es für die Soziologie des Rechts, wenn es denn eine Soziologie nicht der archaischen Normenbefolgung, sondern tatsächlich eine Soziologie des modernen Rechts sein soll, auch Theorien vom Beginn des 20. Jahrhunderts, die wirklich sozusagen ein Niveau ausformulieren, das diskutiert werden kann. Es sind die soziologischen Theorien von Max Weber, Eugen Ehrlich und Theodor Geiger, die hier die Maßstäbe setzen. Mit einem naturalistischen Denken wie demjenigen Ehrings hat allerdings gerade die Soziologie des Weberschen Typs wenig zu tun. Insofern ist der gemeinsame Nenner der verschiedenen, dieser unteren beiden wirklichkeitswissenschaftlichen Sichtweisen auf das Recht nicht besonders groß. Also die Verbindung zwischen einem Weber, auf den ich beim nächsten Mal auch komme, und dem Ehring ist durchaus, da muss man schon laufen, um das irgendwie zusammenzubringen. Aber wenn man diesen Ehring betrachtet, dann könnte man ihn vielleicht nicht als Protosoziologen, aber doch als eine Art juristischen Gesellschafts- und Handlungstheoretiker bezeichnen und insofern als einen Anstifter für ein neues, von Rechtswissenschaft und empirischer Sozialwissenschaft gemeinsam oder im Dialog zu bearbeitenden Feldes. Und das ist eben das Feld, was den Kontrapunkt zu dieser begriffsjurisprudenziellen positivistischen Orientierung bildet. Also einerseits diese stärker wirklichkeitswissenschaftlich ausgerichtete oder auf wirklichkeitswissenschaftliche Diskussionen zugeschnittene Form von Rechtswissenschaft oder Wissenschaft vom Recht und andererseits diese normenwissenschaftliche, dogmatisch nach innen ausgerichtete rechtspositivistische Jurisprudenz. Damit komme ich zur Zusammenfassung. Sie merken, es ist ein relativ komplexes Feld, das da besichtigt werden muss, dass man nicht so mit erstens, zweitens, sondern hier schon mit erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens auseinandernehmen muss. Und ich habe das schon angedeutet, also wenn wir jetzt in einzelne Autoren hineingingen, dann wäre es immer ein Problem, die genau zu verorten, weil da viele Interferenzen und Überlappungen möglich sind. Also die Geschichte der Disziplin, Jurisprudenz und der sie umgebenden Disziplinen im 19. Jahrhundert ist extrem interessant, auch noch ein heißes Forschungsgebiet. Das kann ich in so einer Sitzung wirklich nur so andeuten, wie viel an auch typisch modernen wissenschaftstheoretischen Problemen hineingespült werden in diese Formierungsdebatten. Sie merken es an dem Punkt Soziologie, Sie merken es an der Frage der Rolle des Darwinismus. Es gäbe noch weitere, die man nennen könnte, zum Beispiel die immer noch nachdieselnde Diskussion mit theologischen, metaphysischen Argumenten, die natürlich, oder auch mit diesem staatsromantischen Ansatz, die auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weitergeht, allerdings auch zunehmend am Rande dessen, was für die Jurisprudenz als arbeitendes Fach wirklich relevant ist. Also zunehmend abgedrängt in die sagen wir mal, philosophierenden, ein bisschen philosophierenden Randgebiete. Zur Zusammenfassung. Erstens, mit der Positivierung des Rechts emanzipiert sich im 19. Jahrhundert ein eigenständiger, nicht nur juristischer, sondern rechtswissenschaftlicher Diskurs, der sich von der philosophischen Theoriebildung wie auch der staatlichen Politik im Zeichen des Positiven partiell ablöst und ein Eigenleben entfaltet. Diese Rechtswissenschaft reicht über bloße Kasuistik, also über bloße Einzelfallorientierung, das haben Juristen immer gemacht, das war auch sozusagen das Handwerk da, Arbeitstheoreme für die Lösung von einzelfallbezogenen Problemen auszuarbeiten. Also diese Rechtswissenschaft reicht über bloße Kasuistik hinaus, ist auf historische und dann auch auf begrifflich-systematische Konsistenz angelegt und bildet in diesem Feld zunehmend ihre eigene genuine Begrifflichkeit und Methodologie voran. Sie formiert sich als in sich geschlossene Expertenkultur. Zweitens, exemplarische Positionen zur Frage neue positive Gesetzgebung oder doch besser Rechtsfortbildung und Schulung am positiv bereits gegebenen Material formulieren im Jahre 1814 Thibaut und Savigny. Diese prototypische Kontroverse endete für Deutschland zunächst mit einem Sieg der historischen Schule, mit diesem großen, gelehrten wissenschaftlichen Anspruch Savignys und der Seinen, das waren natürlich auch noch sehr viel mehr. Mittelfristig ist es jedoch dann doch der Gedanke der Neukodifikation und damit der Gesetzgebungspositivismus, der sich durchsetzen wird und die Normalität der gesetzgeberischen Rechtsänderung einläutet, könnte man sagen, fürs 19. Jahrhundert und damit mittelfristig auch die Abkehr vom römischen Recht besiegelt, die mit dem BGB dann auch in Form dieses allgemeinen Gesetzbuchs, also zumindest ein bürgerliches Gesetzbuch für Deutschland als einheitliches Gesetzbuch dann eben auch institutionell etabliert ist. Drittens, die historische Methodik der Rechtswissenschaft wird in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch eine begrifflich-systematische, stärker normenlogisch ausgerichtete Arbeitsweise ersetzt, die sich ganz darauf konzentriert, das zum Recht Gehörige und nur dieses in eine konsistente innere Ordnung zu bringen, zu organisieren, zu halten und auch sozusagen änderbar zu halten. Das heißt, diese Ordnung natürlich auch intern flexibel anzulegen. Die damit korrespondierende normenlogische oder auch etwas technischer ausgedrückt subsumptionslogische Arbeitsweise, also Begriffe, unter die etwas zu subsumieren ist, von Gerber und Laband bis dann zu Kelsen und vielen weiteren Vertretern auch im 20. Jahrhundert, hat als Rechtsquellen und begriffsorientierter Rechtspositivismus im engeren Sinne Geschichte gemacht. Genauer müsste man sagen, um diese Verwendung des Wortes positivistisch hier ein bisschen zu klären, die hat eigentlich Geschichte gemacht als Rechtswissenschaftspositivismus. Mit diesem Rechtspositivismus als Schule oder Disziplin innerhalb der Rechtswissenschaft schließt sich das juristische Denken zu einem ganz auf juristische Belange und auf eine juristische Sprache verengten Diskurs, der aber auch über so etwas wie eine eigene Theorie seiner selbst verfügt, nämlich diese positivistische Theorie. Viertens, der frühen Form dieses juristischen Rechtspositivismus, der sogenannten Begriffsjurisprudenz, tritt zum Ende des 19. Jahrhunderts eine ebenfalls positivistische, aber eben, also oder ebenfalls an der Positivität des Rechts arbeitende zweite Strömung zur Seite, die aber eben nicht so sehr normenlogisch, sondern stärker wirklichkeitswissenschaftlich ausgerichtet ist. Die gesellschaftsbezogene und zunehmend dann auch naturalistisch argumentierende Interessenjurisprudenz oder später auch, das ist ein Terminus, der vor allem für die strafrechtswissenschaftliche Diskussion sich geprägt hat, soziologische Schule. Ein prominenter früher Vertreter ist der Jurist Rudolf von Ihring, der sich 1877 zum Evolutionismus bekehrt. Ihring ist ein Extremfall, aber auch andere Rechtswissenschaftler argumentieren auf einer solchen wirklichkeitswissenschaftlichen Linie, sozialhygienisch zum Beispiel, oder sie kombinieren juristisch-systematische Begriffsarbeit mit Einsichten der entstehenden Sozialwissenschaft. Fünftens. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert ist damit rund um das positivierte Recht eine für die Rechtswissenschaft bis heute in vielem typische Konstellation oder auch Spannung entstanden. Ich hatte die in der ersten Vorlesung so in dem Eingangsbild, das ich versucht habe, so ein bisschen zu malen, auch schon mal genannt. Es ist eigentlich eine Konstellation zwischen zwei Polen. Diese beiden Pfeile hier, könnte man auch sagen. Auf der einen Seite findet man die normenlogisch-systematische Dogmatik. Eine zunehmend reine, von allen anderen Disziplinen abgelöste, nur auf ihre eigenen Quellen und methodischen Belange konzentrierte Rechtswissenschaft. Auf der anderen Seite findet man die Orientierung an der Sozialnatur und einer soziologisch oder auch sozialbiologisch verstandenen Rechtswirklichkeit. Methodische Vorbilder sind hier Rechtssoziologie, Sozialhygiene, Rechtspsychologie, Rechtsetzungspolitik. Vorbilder, an denen vor allem diejenigen Rechtswissenschaftler Maß nehmen, denen es nicht nur um juristische Anwendungskunst geht, sondern zusätzlich um mehr, beispielsweise um Rechtspolitik, um Reformen, Gesetzgebungsprojekte und dergleichen. Sechstens und letztens, das beginnende 20. Jahrhundert bringt an beiden Polen die Theoriebildung weiter voran. In der Konsequenz des begriffsorientierten Rechtswissenschaftspositivismus entsteht die reine Rechtslehre von Kilsen, ein paradigmatischer Ansatz bis heute. Und auf der wirklichkeitswissenschaftlich orientierten Seite entsteht die Rechtssoziologie. Zu diesen beiden Polen der Theoriebildung oder der wissenschaftlichen Befassung mit dem Gegenstand Recht und damit auch zu diesen beiden Orten der Herausbildung, Umbildung und Ausarbeitung dessen, was die Form Recht eigentlich ist, beim nächsten Mal. Und es kommt dann noch ein dritter Strang hinzu, der jetzt auf dieser Folie, die das 19. Jahrhundert betrifft, so nicht zu verzeichnen wäre, nämlich ein Phänomen des 20. Jahrhunderts, das man beschreiben könnte als eine neuerliche Politisierung des Rechts. Dazu ein prototypischer, geografischer oder historischer Name, nämlich Weimar, und auch ein Autorenname, nämlich Karl Schmidt. Auch dazu beim nächsten Mal. Also diese Dreierkonstellation, ganz grob gesagt, reine Rechtslehre, juristische Disziplin im engeren Sinne, Rechtssoziologie als zweites und ein stark politisiertes Rechtsverständnis, weitgehend auch von Juristen, aber anders ambitionierten Juristen als drittes. Soweit.